Body Radio. Hardcore auf die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hardbody Radio.
Und ich bin der Horst Wetter auch,
hallo. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende und das ist natürlich für uns Gelegenheit, mal zur Ruhe zu kommen und es mal in Ruhe gemeinsam zusammenzusetzen und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Und du hast das Glück, dass du ja das ganze Jahr mit uns zu tun hast. Also es geht ja schon im Januar los. Du hast ja nie die Ruhe von uns. Letztes Jahr Januar ging es los mit der Body Extreme Revolution. Und dann sind wir auf unsere nächste Abenteuerreise gegangen. Nämlich erstmal ging es Richtung New York, wo wir bei den Bros vs. Bros mit Dave Polumbo am Start waren.
Bei unserem Bankdrücken, meinst du?
Bankdrücken, genau. Und Kreuzheben, du hattest ja fleißig trainiert.
Genau, 100 Kilo auf Wiederholungszahl war das, ne? Aber frag mich nicht, was ich an Wiederholungszahlen geschafft habe.
Und 140 Kilo im Kreuzheben. Und
140 im Kreuzheben, ich glaube beides so um die 50 Wiederholungen oder sowas waren es knapp, oder?
Ja, da war aber noch so ein Vieh gewesen dann aus New York, der hat aber...
war ein Monster dabei, der speziell darauf trainiert hat, mit einer sehr unsauberen Technik, aber das haben wir ja nicht gewusst, wir hatten ja gedacht...
Kreuzheben ging ja.
Genau, wir hatten ja gedacht, auch beim Bankdrücken, dass es halt nach mit Ablage funktioniert, wie es halt in Deutschland im Kraft-3-Kampf angewendet wird. Aber die Amis hatten dann eine ganz eigenwillige Technik, die wir dann erst gesehen hatten, nachdem die ersten angefangen haben, mit einem unheimlichen Puffer auf der Brust, mit sehr viel Schwung und mit sehr viel Ablage. Aber wir haben uns dann dementsprechend angepasst.
Du hast ja jetzt dann so die typischen, ja, sag ich mal, Underground-Hardcore-Studios in den USA gesehen. Bei Francis, dann waren wir in diesem Diamond Gym gewesen.
Da, wo es so kalt war, wo es durch die Decke geregnet hat.
Hast du dort irgendeinen gesehen, der gerade mal Selfie oder Story von sich gemacht hat während dem Training?
Weniger. Das Studio war natürlich sehr ansprechend. Ich meine, Kurzhanteln hat es da gegeben ohne Ende. Es war auch von den Geräten her alles da, was man gebraucht hat. Wir hatten, glaube ich, Beine trainiert mit dem Florian. Mhm. Schönen Grüße an den Florian Schäfer. Und ja, es war ja so allgemein bekannt, dass auch Kai Queen da schon trainiert hat. Der war da bekannt in dem Studio und also es war alles da. Du kannst in so einem Studio Weltmeister werden. Du darfst halt nur auf die Einzelheiten nicht gar so viel Wert legen.
Wir sind dann weitergeflogen zur Arnold's Classic. Haben dort gesehen, naja, relativ bescheidenes Starterfeld, wenn man mal die Top 2 ausblendet. Sind die Arnold's Classic eigentlich ein Wettkampf, den wir früher nur aus der Sportrevue kannten? Und dann sieht man den, wenn man jetzt dann das erste, oder für dich war es eigentlich schon das zweite Mal, wenn man dann da ist, ist das dann immer noch so faszinierend oder kam nur mir das so vor, als wenn das im letzten Jahr ganz schön lahm eigentlich gewesen wäre?
Da muss ich mich eigentlich anpassen. Also was die Profis anging, muss ich ehrlich sagen, waren zwar ein paar Bekannte dabei, auf die man dann etwas mehr schaut und auch natürlich Leute, die man kennt aus der Schweiz und dementsprechend waren wir dann auch sehr begeistert beim ersten Profistart, aber man muss ehrlich sagen, diese Schwerfälligkeit der Profis und dieses Ganze ist nicht so faszinierend wie für mich, sage ich jetzt mal, der große Amateurwettkampf. Das ist für mich interessanter.
Das war jetzt das zweite Mal, dass es nicht in diesem legendären Veterans Memorial stattfand, wo schon Arnold und Franco Colombo auf der Bühne standen, sondern das war dieser Ballsaal von einem Hotel eigentlich, von dem Hyatt Hotel. Genau. Das hat auch sowas Steriles, finde ich. Also der Wettkampf ist ganz nett.
Ja, es ist halt sehr gut organisiert und die versuchen da halt sehr viel unter ein Dach zu bringen und diesen ganzen Gebäude findet ja, glaube ich, vom Balletttanz bis zum Judo, Karate,
findet
eigentlich alles statt, was man sich überhaupt irgendwie vorstellen kann und es ist natürlich schon ein brutales Mehrtageprogramm, man braucht schon fast 3 Tage, bis man da alles mal durch hat, inklusive Amateurwettkampf und den ganzen anderen sehenswerten Sachen und es ist natürlich toll, da natürlich auch die absoluten Superstars aus der kompletten Szene bei der Messe zu treffen. Man muss es mal gesehen haben, aber es ist auch anstrengend.
Worauf ich nämlich hinaus wollte, dieses Studio oder diese beiden Studios in New York, auch jetzt nicht unbedingt so rausgeschniegelt und gebügelt,
ja. Genauso
wie das alte Veterans Memorial. Und trotzdem hat ja dieses ja fast schon Antike einen besonderen Reiz für die Leute, die schon seit Jahrzehnten mit dabei sind. Hm. Denkst du, dass dieses ganze Moderne dem Bodybuilding ein Stück weit schadet?
Das glaube ich weniger, aber
ein bisschen mehr Putz, der von der Decke fallen muss.
Also ich bin da nicht der Typ, der das unbedingt braucht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin zwar old school, sage ich jetzt mal, und trainiere auch gerne in Krafträumen oder in so Hardcore-Studios, aber ich muss auch sagen, eine saubere Dusche in einem Studio und ein paar ordentliche Geräte sind natürlich auch eine feine Sache, und das bevorzuge ich heute mittlerweile eigentlich auch, und auch eine Heizung und eigentlich schon irgendwo ein Studio, wo ich sage, dass ich mich auch wohlfühle. Ich habe früher 10 Jahre lang in meinem Wohnort, wo ich groß geworden bin, in dem Kraftraum, in dem Keller von der Turnhalle trainiert und habe dann wirklich immer dieselbe Trainingshose mehr oder weniger über meine aktuelle Hose, die ich an dem Tag hatte, anhatte, drüber ziehen müssen, weil ich genau wusste, wenn ich Kreuzheben mache oder mit den schweren Kurzhanteln arbeite, dass ich mich an den rostigen, dreckigen Hanteln mehr oder weniger schmutzig mache. Und das habe ich jahrelang gehabt, brauche ich heute nicht mehr.
Hat aber ein gutes Fundament gelegt, oder?
Auf jeden Fall.
Wir haben jetzt die Arnolds dort gesehen. Hättest du gedacht, dass derjenige, der dort um den Sieg mitkämpft, ein paar Monate später einfach stirbt? Das war der Dallas McCarver, 25 Jahre alt.
Letztes Jahr sehr tragisch, ja.
Ich meine, du hast ja noch trainiert.
Wir hatten am selben Abend mit ihm, mehr oder weniger neben ihm trainiert. Und ich hatte damals noch zu dir gesagt, Mensch, schau mal, wie der aufgegangen ist in dem einen Jahr. Wir waren ja 2 Jahre hintereinander da und hatten das mehr oder weniger mitverfolgt. Und wir hatten doch auch draußen getroffen, wie wir in der Früh zum Training gelaufen sind, schon auf dem Parkplatz.
Absolut netter Kerl.
Absolut wahnsinnig, überhaupt keine Starallüren. Ganz freundlich schon gegrüßt, vorm Studio, auf dem Parkplatz mit seinem Trainer. Aber er hat eine Leggings angehabt und konnte wirklich kaum laufen und war so ultramassiv mit diesen 150 Kilo, so aufgeblasen. War schon sehr außergewöhnlich, ja.
Ja, jetzt ist ja die Todesursache ist ja mehr oder weniger bekannt. Herzversagen, denkst du, weil er so schwer war?
Ja, es ist eine schwierige Sache, darüber mehr oder weniger jetzt im Großen und Ganzen zu philosophieren. Ich meine, es gibt ja diese sogenannten ganzen möchte gern Experten und Leute, die sich darüber auslassen, dem möchte ich mir aber mehr oder weniger nicht anschließen. Es gibt ja den Autopsiebericht zu dem Ganzen, der mehr oder weniger, finde ich, eigentlich sehr gut aufgeschlüsselt worden ist vom Roman Fritz, der sich damit ein bisschen beschäftigt hat und damit auseinandergesetzt hat. Und dem passe ich mich eigentlich mehr oder weniger an und habe mich auch mehr oder weniger gar nicht damit beschäftigt und habe mir das Video vom Roman angeschaut und dementsprechend dann mein Wissen auch mehr oder weniger aufgefüllt, aber ich lasse es damit mehr oder weniger bestehen.
Also bei Roman Fritz finde ich mal ein bisschen was. Aber ich habe selber noch nicht geguckt bei
ihr. Ja, der Roman hat halt diesen kompletten Autopsiebericht so ein bisschen aufgeschlüsselt und hat dann mehr oder weniger seinen Senf auf gut Deutsch dazugegeben. Und hat sich auch dementsprechend ein bisschen kritisch geäußert über die Leute, die halt keine Ahnung haben und dann mehr oder weniger gemeint haben, sie müssen auch darüber berichten und philosophieren. Und ja, meine Rede ist schon seit 20 Jahren die, wenn ich Formel 1 fahre und fahre permanent mit 300 km/h im Kreis, dann ist das halt was anderes, wie wenn ich mit meinem Auto auf der Autobahn beständig 130 fahre. Mit 300 habe ich halt einfach ein höheres Risiko. Und im Bodybuilding ist das genauso. Wir wollen alle mehr Muskeln, wir wollen prallere Athleten, wir wollen noch härtere Athleten, wir wollen noch jüngere Athleten. Und das ist das, was uns begeistert und das, was wir auch im Endeffekt wirklich auf der Bühne sehen wollen. Weil keiner geht wirklich begeistert aus der Halle, wenn 50 Men's Physik-Athleten sich einen abgestrampelt haben und keine Augenweide war dabei. Und ja, ich weiß. Und das ist halt Leistungssport und dementsprechend wird es das immer wieder geben.
Nein, gut, der war ja auch in Australien gewesen. Da hieß es ja, er hat eine Grippe, Erkältung gehabt, trotzdem weiter Wettkämpfe gemacht. Wie schwer ist das denn, mal nichts zu machen? Ich meine, wenn man jenseits der 120 Kilo ist und dann mal eine Woche locker lässt, dann schrumpft man halt gleich mal 5 Kilo, vielleicht noch mehr. Wie schwer ist das?
Da der Meinung bin ich eigentlich nicht, weil ich muss immer ehrlich sagen, ich habe auch in meiner ganzen Karriere Phasen gehabt, wo ich mehr oder weniger aus beruflichen Gründen oder verletzungstechnischen Gründen einfach mal mir eine Auszeit gegönnt habe und das ein oder andere Wehwehchen ausgeheilt habe. Und muss eigentlich sagen, dass ich nach diesen schweren Verletzungen, im Grunde genommen auch im Alter über 40, dann eigentlich immer noch mal einen Tick besser wieder zurückgekommen bin. Natürlich nicht vom Volumen, aber von den Proportionen her, von der Härte her muss ich sagen, dass halt man so eine Verletzung auch dementsprechend nutzen kann, um den Körper dann praktisch einfach auch mal die wie soll ich denn sagen, die Ruhe zu gönnen und dementsprechend das alles mal ausheilen zu lassen und dementsprechend dann praktisch mit neuem Tatendrang nach der Verletzung auch wieder an die Sache ranzugehen. Und wenn man dann so resettet ist, mehr oder weniger, das Ganze dann auch wieder, ja, einfach neu starten kann und dementsprechend dann eigentlich auch immer wieder ganz gut reinfindet in den Sport, weil die Muskeln haben ja ein Gedächtnis.
Denkst du, das machen alle so in deinem Alter? Weil wir konnten ja jetzt beobachten in diesem Jahr, dass wir noch nie so viele und so qualitativ hochwertige Masters-Athleten haben. Ich meine, wir haben allein in diesem Jahr zweimal, einmal im Frühjahr die deutsche Junioren und Masters und einmal im Herbst, beides mal proppevoll vom Starterfeld her. Dann hat sich das qualitativ so hochgeschaukelt, dass wir dann ja auch 4 Weltmeister waren es gewesen, dann im Herbst noch hatten.
Ja, das ist halt so. Ich meine, die Leute trainieren alle seit, ich muss immer sagen, ich habe erstmal einen riesen Respekt vor meiner Konkurrenz und auch vor den anderen Masters-Athleten, weil du musst dir vorstellen, wenn du auf eine Masters-WM fliegst oder wenn du die Masters-Deutsche dir anschaust, dann hast du da auch mittlerweile 70, 80, 120 hochkarätige Athleten am Start und jeder von den Jungs ist länger wie 30 Jahre am Ball und weiß im Grunde genommen, wie unser Sport funktioniert. Jeder von denen hat vielleicht schon mal irgendwann eine Deutsche gewonnen oder eine Landesmeisterschaft und hat in seinem ganzen Leben mehr oder weniger in der Tätigkeit vielleicht als Coach und als Trainer und auch an sich selbst bewiesen, dass er weiß, wie man mit Bodybuilding oder mit Nahrungsergänzungen oder insgesamt in dem Sport umgeht. Und die Leute, die wo dann dementsprechend auch noch so fit sind, dass sie sich dann ihrer Konkurrenz stellen, die wissen natürlich genau, wo sie stehen. Und wenn dann zum Beispiel ein Elio Rigoletti in absoluter Topform auf einer WM einläuft, der vielleicht mit 80% seiner Form Monate zuvor noch nicht ganz so fit, vielleicht unter ferner liefen, bei einer Deutschen startet oder bei einer Quali, dann siehst du erstmal, wenn der in Topform ist, wenn er dann alles rausholt, was in dem Paket noch enthalten ist, wie gut der ist. Und der ist richtig gut und hat dann auch meines Erachtens fast den Gesamtsieger auf der Deutschen eigentlich in seiner Klasse geschlagen. Und es war dann mehr oder weniger eine reine Kampfrichterentscheidung und dann weißt du, wo wir Master stehen und von meiner Platzierung ganz abgesehen. Über mich selber rede ich gar nicht gerne. Weil ich mich selber, das Urteilen über mich überlasse ich anderen und ich versuche halt eher durch Leistung zu glänzen. Ich glaube, das habe ich dieses Jahr ganz gut hingebracht und dementsprechend ist es halt einfach so, was ich damit sagen möchte, dass halt ich den Respekt habe vor allen Masters-Athleten, die noch aktiv sind und dementsprechend halt die Konkurrenz suchen, weil ich auch selber aus eigener Erfahrung weiß, dass es im Alter mit Sicherheit nicht leichter wird und du halt immer noch eine Schippe mehr drauflegen musst, was praktisch mehr oder weniger die Planung, die Organisation und im Grunde genommen auch die Konsequenz, das Ganze durchzuziehen, dann mehr oder weniger erfordert.
Wenn du jetzt mal vergleichst, das Team jenseits der 45, was da in Rumänien war, mit Flex Wheeler und seinem Comeback, 51 Jahre.
Ja, ich meine, man muss es irgendwo auch mal realistisch sehen. Wenn jemand mit seinem Sportwagen jahrelang in der Formel 1 gefahren ist und hat den Wagen relativ zerschlissen, dann ist da auch später, wenn das Ding mehr oder weniger nur noch ein Oldtimer ist, auch durch einen guten Kfz-Mechaniker oder Restaurator nicht mehr viel zu retten. Wenn du aber relativ schlau mit deinem Kfz umgehst und das über dein ganzes Leben hinweg sehr gut pflegst und vielleicht nicht unbedingt die Formel 1 gefahren bist, sprich Profi warst, dir dementsprechend durch das Leben oder durch den Weg des Lebens mehr oder weniger die ein oder andere Pause auch mal gegönnt hast und deinen Körper auch wieder resettet hast und gecleant hast und dementsprechend auch mal wieder dich vielleicht im Leben auf andere Ziele konzentriert hast, die mit dem Sportlichen vielleicht weniger zu tun haben und den Sport vielleicht nur in zweiter Distanz betrieben hast und dementsprechend mit der Ruhe, die natürlich deine Knochen, deine Nieren, deine Leber, deine Motivation aufgespart hast, dann bist du vielleicht als Amateur dann im Alter mit knapp 50 doch noch besser wie so mancher Profi, der halt permanent immer Vollgas gefahren ist mit seinem Kfz. Und ich sage immer, das Leben geht ja bekanntlich mit 50 nicht sofort zu Ende. Und jetzt ist eine Sache der Einteilung. Und ich bin heutzutage froh, dass ich 1997, wie ich schon mal mit vielleicht dem massivsten und besten oder gewaltigsten Profi der Welt, dem Markus Rühl, auf der Bühne gestanden hatte, vielleicht nicht die Sponsoren hatte oder die Leute, die mir damals ermöglicht hatten, Profi zu werden. Weil wenn ich die damals gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich mit 35 oder mit 40 noch gelebt hätte. Weil ich damals so fanatisch war als Bodybuilder, wie ich es eigentlich heute auch noch bin vom Kopf her, dass ich vielleicht auf das Gesundheitliche gepfiffen hätte und alles gemacht hätte, um mit dem Markus mitzuhalten und nach Amerika zu gehen, um Profi zu werden. Da ich aber vom Ursprung her eigentlich nur ein Handwerker bin und die Möglichkeiten nicht hatte, ist es halt so, dass ich dem Sport zwar immer treu geblieben bin, aber im Grunde genommen mehr oder weniger mir das besser einteilen konnte. Und heute, mit knapp 50, ist es halt so, dass das Kfz oder der Körper immer noch ganz gut funktioniert, aber ich mehr oder weniger nach oben noch Luft habe.
Warum ich auf das Thema gekommen bin, wir haben ja ganz viele junge Leute, die unbedingt Profi werden wollen. Und die haben ja jetzt ab nächstem Jahr so viele Möglichkeiten wie noch nie vorher. Wir haben jetzt diesen Split zwischen der IFBB Pro League und dieser Elite Pro. Also während man sich vorher darüber beschwert hat, Mensch, es gibt nirgendwo eine Pro-Card zu holen, jetzt gibt es ja ohne Ende. Denkst du, dass das so gut ist?
Da muss jeder für sich selber entscheiden. Und jeder muss halt irgendwo gucken, wie er das für sich persönlich am besten nutzen kann. Was ich persönlich ganz gut finde, ist, dass es halt auch für die Amateure, die nicht den absoluten Status haben, jetzt meinetwegen gleich mit den Top-Profis mitzuhalten, die Möglichkeit gibt, vielleicht als Elite-Pro auf jeden Fall schon mal als in Anführungszeichen Amateursportler mit dieser Elite-Pro-Card doch schon mal mit dem Sport und dem ein oder anderen Sponsor dann schon mal Geld zu verdienen und dementsprechend seinen Lebensstil so zu organisieren, dass er nicht, wie ich früher, meinetwegen noch 50 Stunden am Bau arbeiten muss und dann am Wochenende, nachdem er Freitagnachmittag um 4 Uhr Feierabend hat, noch 3 Stunden auf die Autobahn fährt, um samstags dann in Friedrichshafen die deutsche Meisterschaft mitzumachen.
Du hast ja quasi Anwärterschaft auf diese Elite Pro Card durch den Gesamtsieg bei der internationalen deutschen Juniorenmeisterschaft, jetzt als Weltmeister sowieso. Ja. Du hast natürlich schon mal hier und da geguckt, was gibt es so an Preisgeld so zu holen? Ich glaube, in Mailand gab es 50.000 Euro.
Ja, ich meine, das ist mit Sicherheit eine super Sache, wenn man dann auch noch Siegeschancen hat. Und so wie ich, ein Arbeitgeber, der das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen fördert und im Sponsoring vielleicht dementsprechend da auch noch irgendwo einen Nutzen sieht. Und der Pierre Lamelli vom Body Extreme das Ganze dann auch noch fördert und den Flug organisiert. Da können wir gerne nach Mailand fliegen und versaufen dann auf dem Heimweg die 50.000 Euro.
Da wird die Leber aber dann irgendwann mal streiken. Ja. Genau. So, dein Highlight ist 2017.
Meine Weltmeisterschaft, der Titel. Der Moment, wo die Nationalhymne läuft und du weißt, dass die ganzen Mühen und die Aufgaben, die du dir auferlegt hast, nicht umsonst waren.
Ja, die deutsche Nationalhymne. Wer weiß, wie oft wir sie dann 2018 hören können. Wir bedanken uns für alle, die 2017 so fleißig dabei gewesen sind. Vielen Dank auch an dich, dass du uns so fleißig immer zur Seite stehst. Hallo. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei einer Ausgabe Hard Body Radio mit.
Was wird auch? Ich freue mich auf euch. Tschüssi. Hard Body Radio. Hardcore auf die Ohren.